stehst vor zwei Türen, von denen eine in den Himmel und die andere in die Hölle führt. Die zwei Türen werden von zwei Wächtern bewacht. Von einem der beiden Wächter ist bekannt, dass er stets die Wahrheit sagt. Der andere Wächter hingegen ist ein notorischer Lügner und lügt, sobald er den Mund öffnet. Leider sehen sich die beiden Wächter zum Verwechseln ähnlich, daher lässt sich ohne weiteres nicht sagen, welcher der beiden Wächter der Lügner ist. Allerdings wird es dir zumindest erlaubt, einem der beiden Wächter eine einzige Frage zu stellen, bevor du deine Entscheidung für eine Tür triffst. Wie lässt sich mit nur einer einzigen Frage herausfinden, welche der beiden Türen in den Himmel führt? Und damit herzlich willkommen
zu Folge 6. Mein Guess ist, ich frage, lügst du?
Was ist, wenn er Ja sagt? Dann weißt du trotzdem nicht, welche Tür du nehmen sollst.
Warte, wenn er Ja sagt. Der eine sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer.
Ja, sagen beide Nein.
Ich darf beiden eine Frage stellen?
Nee, nur einem.
Einem von beiden.
Der die Wahrheit sagt, würde Nein sagen. Einfach nur Nein. Der lügt, würde auch Nein sagen.
Nein, aber der lügt, würde nicht. Ja sagen, weil er notorisch lügt.
Aber wenn du fragst, lügst du, sagt er ja nicht die Wahrheit, dass er lügt.
Ach, stimmt. Ah Gott, verzwickt. Willkommen erstmal zu Folge 6. Ich musste da jetzt drauf antworten. Irgendwie, ich kenne das. Woher kommt das? Was ist das? Sag mir mehr darüber, Wally.
Also, es ist ein Gedankenspiel, ein Rätsel. Und eine mögliche Antwort ist, welche der beiden Türen würde mir der andere Wächter zeigen, wenn ich ihn nach der Tür in den Himmel fragen würde?
Okay.
Der ehrlich ist, zeigt...
auf die Tür zum Himmel?
Auf die Tür zur Hölle, weil du fragst ja nach dem anderen Wächter. Und der ehrlich ist, sagt ja, okay, der andere ist der Lügner, der würde dir diese Tür zeigen, weil die geht zur Hölle. Wenn man den lügenden Wächter fragt, würde er auch auf die Hölle zeigen, weil der andere Wächter würde ja zum Himmel zeigen, aber das will er ja nicht, er lügt und zeigt deswegen auf die Hölle.
Ah, das heißt, du weißt dann mit der Frage auf jeden Fall, welche Tür zur Hölle geht und nimmst die andere.
Genau, und du gehst, genau.
Ah, stimmt, smart.
Warum habe ich das genommen zur Eröffnung der Folge von unserem...
Ich weiß, warum.
Warum?
Weil wir über ein Spiel sprechen wollen, wo es um Türen und Zimmer geht.
Genau.
Und das Lustige ist, bevor wir das Thema anteasern, ihr wisst ja, wir sprechen uns vorher nicht ab, um welche Spiele wir reden. Und ich hatte das gleiche Thema heute angefangen. Kurzer Funfact dazu, bis Wally mir vorhin gesagt hat, kurz vor der Aufnahme, dass er sich vielleicht verspätet, weil er gerade in einem Run dieses speziellen Spiel ist, dessen Namen ich jetzt noch nicht sage, und ich dann dachte, charmant, dann wird er da auf jeden Fall drüber reden wollen, ich will da nämlich auch drüber reden.
Genau, den Text habe ich tatsächlich, ich meine, das man kennt, wenn man sich so ein bisschen mit Rätseln beschäftigt, kennt man das, aber ich war vor kurzem mit meinen Kindern im Bayerischen Wald am Waldwipfelweg in St. Engelmar, und da gibt's unter anderem, neben dem Waldwipfelweg, verschiedene Attraktionen. Eins davon ist ein Pfad der optischen Phänomene, es gibt eine Höhle der Illusionen und einen Rechenweg. Und bei dem Rechenweg gibt es unter anderem auch Rätsel. Und da wird eben genau das mit den Türen gefragt. Und da ist mir das nochmal über den Weg gelaufen. Und das Spiel kann man ja jetzt eigentlich mal beim Namen nennen.
Können wir machen, klar.
Das Spiel ist Blueprints, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist.
Wo schon der erste lustige Fact ist ja eigentlich schon der Name.
Genau. Heißt Blueprints, ist geschrieben wie Blue und Prince, also blauer Prinz.
Aber man könnte vielleicht auch als Fuchs die Blueprints rauslesen, was ja die Blaupausen sind.
Genau. Es gibt tatsächlich immer wieder Menschen, die zum Beispiel auf Reddit dann irgendwie schreiben, ja, ich spiele jetzt das Spiel, keine Ahnung, 50 Stunden und erst jetzt ist mir aufgefallen, dass Blueprints auch Blueprints heißen kann. Ja. Also es ist eine Anspielung auf die Blaupausen und warum ist es das? Die Story von dem Spiel ist eigentlich relativ simpel erklärt. Du bist Simon, der du bekommst von deinem Großvater eine fette Villa vererbt, darfst dein Erbe aber nur antreten, wenn du in dieser Villa mit 45 Räumen den 46. Raum findest. So ist es im Intro erklärt.
Ja.
Genau. Und es gibt Bedingungen, du darfst nicht übernachten in der Villa, das heißt, du musst jedes Mal wieder raus und wenn du rausgehst aus der Villa, wenn der Tag vorbei ist sozusagen, fängt es wieder von vorne an. Du darfst keine Gegenstände mit reinnehmen von außen und ich glaube, das sind eigentlich die einzigen zwei Bedingungen. Wie funktioniert das Ganze? Man startet in dem ersten Raum der Villa, das ist die Eingangshalle und dann hat man drei Türen. Wenn man eine der Türen anklickt, bekommt man eben drei Blaupausen gezeigt von drei Räumen, die variieren. Und man bekommt immer nur diese drei angezeigt, außer es gibt so bestimmte Bedingungen und man kann nochmal sich andere Räume ziehen. Und dann kann man sich eine von den dreien aussuchen und setzt den Raum quasi in den Bauplan der Villa.
Genau.
Genau, der Bauplan ist ein 9x5 großes Feld, also das fängt unten an, sind immer Fünferreihen sozusagen bis nach oben. Mhm. Und oben in der Mitte ist die sogenannte Anti-Chamber, das ist so das erste Ziel. Man weiß, das ist so der einzige Tipp, den man bekommt, also dieser sagenumwobene Raum 46 hat irgendwas mit dieser Anti-Chamber zu tun und da muss man erstmal hin.
Ja.
Genau, und das ist so mal die Prämisse von dem Spiel.
Genau, zum Spielprinzip an sich, also es ist halt ein Rätselspiel per se und wie Wally gerade schon erklärt hat mit den Bedingungen, man darf nicht in der Villa übernachten, hat es dann halt auch so Roguelite-Elemente drin.
Genau.
Das heißt, diese Spielprinzipien müsstet ihr mögen, um das Spiel nachher zu mögen. Es ist gerade in aller Munde, weil es auf, also weil es grundsätzlich einfach sehr gute Wertung abgestaubt hat auch. Ich glaube, das hat auf Metacritic eine 93 oder so.
Ja, glaube auch.
Was schon ziemlich hoch ist. Und ich hatte es tatsächlich vor, lass mich lügen, ein, zwei Wochen auch am D&D-Tisch von unserer Meisterin, hat sie darüber erzählt, weil sie das gerade am Zocken war. Und dann hatte ich es mir auch angeguckt und fand es eigentlich ganz interessant. Vom Grafikstyle ist es so ein bisschen, wie nennt man das? Es geht so ein bisschen Richtung Borderlands, so Cell-Shade ist das, glaube ich, ne? Genau, so Cell-Shading-Look. Ich habe es noch nicht gezockt, muss ich dazu sagen. Ich habe es noch auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht wird das auch was. Ich bin noch am Überlegen, auf welcher Plattform ich es spielen würde. Ich glaube, ich würde das sogar mal auf der PlayStation probieren wollen. Wobei ich da noch nicht so ganz rausgefunden habe, ob die Steuerung cool ist für Controller. Aber das kannst du mir ja vielleicht beantworten. Denkst du, die Steuerung, du spielst es wahrscheinlich auf dem PC, ne?
Ich spiele es am PC. Ich glaube, das spielt keine Rolle, ob du es mit dem Controller spielst oder mit dem...
Ja, also du bist ja du läufst ja eh durch Räume, ne? Also letztendlich...
Genau.
Interagierst mit Dingen.
Ein Knackpunkt ist noch, dass du den Tag mit einer bestimmten Anzahl Schritte, nenne ich es mal, anfängst. Also du hast 40 Schritte zur Verfügung und immer wenn du den Raum wechselst, verbrauchst du einen Schritt oder sind es 50 am Anfang, 40 oder 50. Wenn du bei 0 angekommen bist, endet der Tag, weil du zu erschöpft bist, um weiterzumachen.
Ja.
Der Hauptentwickler von dem Spiel sagt, oder man findet auch das als diverse Hinweise im Spiel drauf, man braucht definitiv irgendeine Art und Weise, um sich Notizen zu machen, um das Spiel zu spielen.
Okay.
Es gibt Menschen, die haben sich ein Tagebuch angelegt, da gibt es ganz abgefahrene Bilder. Ich habe das mit OneNote gemacht. Ich habe vorher geguckt, ich habe schon insgesamt 690 Screenshots gemacht.
690?
Die fast ein Gigabyte groß sind. Meine Frau stand letztens hinter mir, als ich das gespielt habe und hat mein OneNote-Notizbuch dazu gesehen und hat gemeint, also wenn du in anderen Punkten in deinem Leben so gut organisierst wärst wie dieses Notizbuch da. Also schöne Grüße, falls du das hörst. Ja, ich habe es verstanden.
Okay, will ja.
Aber es lohnt sich tatsächlich, wenn man sich Dinge aufschreibt, weil... es gibt viele Rätsel in dem Spiel. Also man kann, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mir gedacht, hey, irgendwie kann man gar nicht so viel anklicken, das ist ja voll langweilig. Ja, und dann sind viele, viele Stunden vergangen und ich war immer noch am Spielen, also nicht am Stück, aber trotzdem zieht es dich immer wieder zurück und es gibt so viel zu entdecken und ich glaube, auch zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl es schon genug Leute gibt, die es durchgespielt haben, wurde immer noch nicht alles entdeckt in dem Spiel.
Das ist schön. Das finde ich gut. Ja, also Blueprints erstmal klare Empfehlung, ist auch kein AAA-Vollpreistitel, kostet, egal auf welcher Plattform, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, 30 Euro, sowohl für PlayStation als auch für Steam.
Genau, am Anfang
Xbox wird das gleiche kosten.
23 oder so.
Genau, jetzt 29,99. Also auch kein Vollpreistitel in dem Sinne, was es ja dann auch nochmal vielleicht ein bisschen attraktiver macht.
Ich spiele es einfach gern, weil ich, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, weil ich super gern so Escape Rooms mache oder Spiele spiele. Einfach so dieses Rätseln ist gerade was, was mir unfassbar viel Spaß macht. Da spiele ich zum Beispiel meiner Frau ganz viel. Es gibt von Norris diese Escape Room, das Spiel. Da gibt es so Starter-Sets, zwei mit mehreren Escape Rooms und eben so eine Art, es nennt sich Chrono-Decoder, das ist so ein Kasten, wo eine Uhr runterläuft, aber wo auch diverse Hilfsmittel dran sind, um eben Rätsel zu lösen. Und wir haben jede Menge Erweiterungen oder halt neue Escape Rooms oder Abenteuer dazu. Wir machen das, spielen das super gern, sind manchmal ein bisschen frustriert, weil manchmal steht man auf dem Schlauch und dann findet man es raus und denkt sich, es hätte ja, so stimmt. einfach sein können.
Ja, manchmal denkt man auch zu kompliziert bei solchen Dingen, ne? Da ist es man dann doch auch zu verkopft. Das fällt mir manchmal auf, gerade wenn ich diese Escape Games von, was sind denn das, von welcher Marke?
Es gibt Exit, diese, the Games.
Von Exit, genau. Von Exit, die.
Das ist, da denke ich,
manchmal auch Kosmos? Ein bisschen zu komplex. Ja. Das zu Blueprints. Dann habe ich ein Spiel mitgebracht, wo ich noch gar nicht so viel zu sagen kann, weil ich bisher nur ein Let's Play dazu gesehen habe. Das hat mich aber irgendwie gehuckt. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich möchte es euch trotzdem vorstellen. Ich werde es wahrscheinlich auch zocken und dann kann ich danach noch mehr erzählen. Das Spiel, was ich meine, ist ein Tower Defense Spiel und heißt Northold.
Northold?
Ja. Ich habe es bei Hand of Blood im auf YouTube praktisch, hat er irgendwie so ein 1,5-Stunden-Video Let's Play von diesem Spiel gemacht. Und es vereint so verschiedene Dinge, die ich ganz cool finde. Also es hat auch einen Roguelite-Anteil, das heißt, du hast auch Meta-Progression in dem Spiel und kriegst dann irgendwie dauerhafte Boni freigeschaltet, je länger du halt spielst. Dann ist es primär erstmal ein normales Tower-Defense. Du hast dazu aber auch noch eine Basis, die du ausbauen musst, die sozusagen hinter, also du hast so ein Feld, wo du Tower bauen kannst und dahinter ist so deine Basis und da kannst du auch so eine klassische Stadt ausbauen, also Holzfäller, Marktplatz, alles und so weiter und musst diesen auch noch managen, musst du Arbeiter hin und her schieben, um zu gucken, dass du bestimmte Ressourcen kriegst, diese Ressourcen brauchst du auch wieder, um deine Tower zu bauen und so, das hängt alles miteinander zusammen. Dann gibt's noch eine weitere Mechanik da drin, das sind Banner. Die kommen so in regelmäßigen Rundenabständen, kriegst du dann drei Banner vorgeschlagen, von denen du die eins auswählen kannst, was dann auch noch verschiedene Dinge macht. Türme verbessern, spezielle Türme, irgendwas. Und dann gibt es, soweit ich es mitbekommen habe, auch noch irgendwie eine Art Tower-Fusion, wo du Tower, da weiß ich aber noch nicht genau so, wie es funktioniert. Es ist, und was dazu kommt, was ich super spannend finde, es ist das wohl kleinteiligst einstellbare Tower-Defense-Game, was die Kontrolle deiner Türme angeht. Ich habe noch nie so viel Einstellmöglichkeiten bei einem Tower-Defense-Game gesehen wie bei dem. Du kannst da Türme zuweisen, zum Beispiel kannst du sagen, wenn du Gegnerpriorisierung hast, da hast du ja normalerweise bei so einem Tower-Defense kannst du sagen, erster, letzter, meister HP. So. Mhm. Da kannst du aber zum Beispiel auch sowas sagen wie, bitte schieß dahin, wo die größte Ansammlung von Gegnern ist. Oder
ist ja praktisch
diverse. Also das sind so Icons und ich glaube, das waren 20 verschiedene Icons, die du auswählen kannst. Und von diesen kannst du auch mehrere auswählen. Also du kannst innerhalb dieser Auswahlmatrix auch noch eine Priorisierung machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, auf Platz 1 machst du Cluster, auf Platz 2 machst du dann aber Bosse zum Beispiel, dass die als zweithöchstes priorisiert werden. Und da kannst du maximal viel Kleinscheiß einstellen. Und das hat mich irgendwie ein bisschen gehuckt. Das hat so ein bisschen minimalistisches Design.
Ja, ich habe gerade die Steam-Seite aufgemacht. Das hört genau. Echt abgefahren aus, weil das wie so, das sind ja lauter kleine Sechsecke sozusagen.
Genau. Und das ist halt eigentlich auch das. Du fängst halt mit dem ersten Sechseck vor deiner Stadt an. Da kannst du Türme platzieren. Und dann immer, wenn du ein Sechseck freischaltest, also aufdeckst, kommt eine Gegnerwelle. Und dann hast du dieses Sechseck praktisch auch zur Verfügung, um es zu bebauen. Und so klickst du dich halt dann durch deine Weltkarte und schaltest immer mehr Sechsecke frei und damit auch immer mehr Platz für deine Tower. Hat auch aktuell, also ist noch gar nicht so lange draußen, kam raus irgendwann Ende März, glaube ich. Ich sehe es immer bei Steam nicht. Da, 25. März kam es raus, also ist jetzt ein Monat alt. Hat auch sehr positive Bewertungen. sowohl kürzlich als auch alle Rezensionen und sind auch schon 1600 Rezensionen komplett. Ist auch kein Vollpreistitel, kostet 20 Euro in der Basisversion. Genau. Das zu. Und eine Roadmap haben sie auch schon, weil es anscheinend dann Early Access ist. Wenn es eine Roadmap gibt, ist es ein Early Access-Titel.
Wobei die Version ist schon 1. irgendwas, also.
Ja, es gab davor auf jeden Fall ein Early Access, weil Hand of Blood meinte auch, er hat es schon einige Zeit gespielt. Also gab es das, vielleicht ist auch schon der 1.0er. Genau, das läuft auch unter auf Steam unter den Kategorien Roguelite, Tower Defense und Städtebausimulation, weil es das alles auch einfach miteinander fusioniert. Also wenn ihr Teile von dem Spielprinzip mögt, könnte das was für euch sein.
Nicht schlecht.
Dann hätte ich noch was aus dem Bereich Co-op Gaming, aber nur eine kleine Randnotiz. Es kam der finale Patch für das beste Rollenspiel der letzten 10 Jahre raus. Groß gesagt, für Baldur's Gate 3 kam der Final Patch, der Patch 8 raus. Das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht gezockt habt oder schon länger her ist, schaut mal wieder rein. Es kam auch unter anderem für alle Klassen neue Subklassen raus. Ja,
Warlock Hexblade.
Ja, genau. Es gibt auch vom Mage gibt's auch, nee, vom Zauberer gibt's auch diese Zaubereischule des Schwerts.
Arcane Blade, glaube ich.
Genau, so. Arcane Blade heißt die, glaube ich, auf Englisch. Die gibt's jetzt auch, die spiele ich nämlich gerade. Hab nämlich gerade gestern wieder mit meiner besseren Hälfte einen Couch-Koop Baldur's Gate 3 Modded Run auf der PlayStation angefangen, weil seit Patch 7 gibt es ja auch Mod-Support auf Konsolen. Was auch nochmal wieder sehr viel Spielereien mit sich bringt und sehr viel spaßige Sachen mit sich bringt. Unter anderem eine der spannendsten Mods, hoffe ich zumindest, die das Spiel nach hinten raus wahrscheinlich auch viel zu leicht machen, aber einfach total überpowered durch die Gegend zu rennen, macht manchmal auch Spaß. Und das ist nämlich Unlock Level Curve, wo du auf einmal bis Level 20 leveln kannst.
Ja.
Mit den passenden Zaubern dazu. Das wird dann einfach nur absurd.
Da habe ich dann noch was, bevor ich jetzt aber dazu komme, ich muss nämlich gleich noch schimpfen.
Okay.
Eben dazu. Wie ist es eigentlich, wenn man zu zweit Baldur's Gate spielt im Koop und dann zum Beispiel, also jemand spricht, ein NPC, NPC, ja genau, ich kann super NPC. Toll, NPC, NPC Englisch. An, also ja. Einen Nichtspielercharakter, wirst du dann automatisch auch rausgeschmissen oder hat dann nur dieser Spieler auf seinem Splitscreen die Unterhaltung?
Das finde ich eigentlich, also es hat Vor- und Nachteil, du fängst halt, also es gibt diesen Modus, du kannst es einstellen an der Konsole. Option 1 ist, dass du allgemein Splitscreen-mäßig, erstmal gibt es eine Einstellung, dass du sobald du dich näher zueinander bewegst, sich der Bildschirm irgendwann zusammenbaut. Das ist aber super nicht immersiv und nervig, weil du dann immer, ne, sobald du einen Schritt weiter weggehst, hast du wieder Splitscreen, das ist irgendwie blöd. Deswegen haben wir eigentlich Dauersplitscreen. Und sobald dann jemand anspricht, findet die Unterhaltung nur auf seinem Teil des Bildschirms statt. Du kannst dann allerdings dorthin gehen und auf Zuhören drücken, dann machst du es auf den Vollscreen. Dann bist du halt praktisch auch Teil dieser Unterhaltung einfach. Der einzige Nachteil, den das Ganze hat, ist, dass wenn du zwei Unterhaltungen hast auf dem Splitscreen, wird eigentlich immer nur die erste, die du angefangen hast, vertont. Weil es kann ja nicht beides gleichzeitig sprechen.
Ja.
Dann reden die ja übereinander. Das heißt, genau, die eine ist dann einfach stumm und die andere ist vertont. Muss man wissen, deswegen mache ich das oft, dass wir dann einfach warten, bevor der andere die Unterhaltung triggert. Geht halt nur, wenn das eine triggerbare Unterhaltung ist, wenn es ein Event ist, was automatisch gestartet ist, weil du irgendwo reingelaufen bist. Musst halt kurz warten dann, ne? So, das ist der einzige Nachteil an der Geschichte. Ja. Ansonsten kannst du, glaube ich, auch, du musst nicht mal hinlaufen, du kannst, glaube ich, über dieses Charakterauswahlmenü auch direkt zu der Unterhaltung springen und auf Zuhören drücken, sozusagen.
Ah ja, das ist voll gut, dass da jeder sein eigenes Ding machen kann. Es gibt ja von Larian auch Divinity Original Sin 1 und da war es ja so, wenn du...
Und zwei,
gibt's ja, auch. Ja. Aber beim ersten war es, glaube ich, so, wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder in einem Gespräch warst, konntest du mit deinem anderen Charakter quasi, da ging es dann darum, wer trifft welche Entscheidung. Und da haben dann quasi beide so eine Art Würfelwurf gemacht. Und wer halt höher gewürfelt hat, glaube ich, dann durfte dann die Entscheidung treffen oder so.
Ja, eins habe ich nie gespielt. Bei zwei war das aber nicht mehr so.
Genau,
bei zwei haben wir auch das Ganze geändert. Genau.
Genau, und ich möchte noch schimpfen über die Community von Baldur's Gate, die eigentlich eine der besseren Communities ist. Aber es gibt so viele Leute, die ziemlich viele von den Moddern richtig blöd angemacht haben, weil als der Patch rauskam, nicht sofort alle Mods kompatibel waren mit dem neuesten Patch.
Was ich nicht verstehe. Also, dass man da meckert, wirklich nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht, weil erstmal hat der Patch ziemlich viel gemacht. Also die
Ja.
Patchnotes waren unfassbar lang. Ich glaube, ich habe noch nie so
Ja.
lange Patchnotes gesehen.
Ein Kumpel von mir hat, glaube ich, gesagt, irgendwie 40.000 Einträge hatte der Patch Notes insgesamt mit allen Hotfixes und all so einem Kram. Das war absurd viel auf jeden Fall.
Dann hat Baldur's Gate, also auf Nexus Mods gibt es 12.800 Mods circa von Baldur's Gate 3.
Ja.
Und die Leute, die die Mods machen, die kriegen kein Geld dafür, die machen das neben ihrem Job irgendwann in der Freizeit.
Ja.
Also lasst den Leuten Zeit, das dauert ein bisschen und dann könnt ihr wieder ganz normal eure Dinger spielen, wie ihr es spielt.
Ja,
Aber
finde ich auch ein bisschen albern.
da muss man keinen irgendwie anschreiben und irgendwie sagen, hey, ich, keine Ahnung. Wenn ich die auf der Straße sehe, dann drehe ich den Hals um oder so, weil der Mod nicht läuft.
Ja, ist albern.
Und das ist noch
Da auch
nett
noch mal,
formuliert.
ja, da noch mal Props auch noch mal an Larian von meiner Seite. Das ist ja was, was ich damals super krass fand. Die haben ja, als sie den Mod-Support für die Konsolen rausgeschmissen haben, haben sie ja auch gesagt und auch ist ja bis jetzt noch so, dass man sich nicht wundern soll, dass Mods erst nach und nach kommen werden, weil Larian den Service bietet, alle Mods zu testen, um zu gucken, ob sie auf der Konsole auch funktionieren, bevor sie sie als Download auf der Mod-Plattform zur Verfügung stellen. Und das ist auch einfach mal ein Ding, das muss ich Larian sehr, sehr hoch anrechnen, weil da wird einfach sehr viel Arbeitszeit genutzt von dem Team, was sie nicht bezahlt kriegen, weil darüber ja keine Mehreinnahmen generiert werden über den Mod-Support. Wo sie aber nochmal dafür sorgen, dass ihr Service vom Spiel einfach noch besser ist und das Spiel damit noch besser ist.
Ja.
Ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Andere Entwickler hätten da gesagt, Arschlecken, Spiel ist draußen, ist mir auch egal, ob die Mods funktionieren, ist Community-Content. Hau ich alles raus und seh zu. So, ne? EA, was? Nein, das dazu. Also da finde ich, Larian hat da auch einen guten Job gemacht.
Das stimmt.
Dann noch kleine Sache, die gar nicht so klein ist, zumindest in der kleinen Bubble von Menschen, die noch auf das Spiel Destiny 2 spielen und mögen. Dort haben wir seit dem 17.04. neue große Informationen, nämlich ein Teaser-Trailer und den Namen zur neuen Erweiterung. Die heißt The Edge of Fate oder auf Deutsch am Rande des Schicksals. Und die schon
Da-da-da-tam.
doll viel Hype ausgelöst hat. Wenn euch das interessiert, merkt euch den 6. Mai, weil dort findet die Enthüllung vom Am Rande des Schicksals statt. Da werden wir dann hoffentlich noch mehr erfahren. Es sieht auf jeden Fall in dem Teaser-Trailer so aus, als ob wir aus unserem Sonnensystem weg, woanders hin. Neuen Planeten sieht man da auch schon so ein bisschen. Könnte ganz cool werden. Hoffe ich. Ist halt ein sehr hochtrabender Name. Kann irgendwie alles bedeuten oder auch nichts. Man weiß es nicht. Am Rande des Schicksals. Was sagst du dazu?
Ich bin auch gehypt. Ich meine, ich spiele Destiny ja nach wie vor gern.
Ja.
Nicht mehr so oft. Aber ja, der Name ist okay. Das ist irgendwie so ein fast schon generischer Name. Wie du sagst, der kann viel bedeuten, kann
Ja.
aber auch nichts bedeuten.
Ja. Das stimmt. Er könnte auch einfach der Titel von dem letzten The Fast and the Furious sein. So generisch ist er. Fast and the Furious 27, The Edge of Fate.
Ja, keine
Ja.
Ahnung. Könnte
Das,
alles sein.
ja. Das zur kleine Ausflug zu Destiny.
Ich habe auch noch weil wir gerade bei Baldur's Gate sind und es ja
Ja.
ein richtig gutes Rollenspiel ist, ich habe auch noch ein Rollenspiel im Gepäck für einen PC,
Ah, ich
das
könnte mir
ich
was
auch
vorstellen.
nur wärmstens empfehlen kann.
Aha.
Und zwar ist es Clair Obscur Expedition
Ja.
33.
Das dachte ich mir, dass du das heute auch noch mal ansprichst.
Ich sag's mal, wie es ist. In der ersten Stunde dieses Spiels, oder mich hat schon lange nicht mehr die erste Stunde eines Spiels so im Worldbuilding, also das Setting wurde quasi gesetzt, so abgeholt wie dieses Spiel und so in
Okay.
den Bann gezogen. Das fängt einfach mit dem ziemlich abgedrehten Artstyle an. Also so die Grundstory ist, dass man, ja, man ist eine Figur in der Stadt Lumiere, und man sieht in der Ferne einen, ich glaube, es ist ein Obelisk, sowas wie eine Art Obelisk, und auf dem Obelisk prangt eine große Zahl. Am Anfang des Spiels ist es noch die 34 und vor diesem Obelisken ist eine riesige Figur, die Malerin, Paintress im Englischen, und wenn die erwacht, löscht die Zahl und schreibt eine neue hin, also immer eins weniger. Aus der 34 wird dann eine 33 und alle, die 33 Jahre sind in der Welt, sterben. Also die werden so, die lösen sich dann so auf. Erstmal ist die Idee ziemlich abgedreht.
Ja, und irgendwie auch und noch neu und unverbraucht. So.
Genau. Dann ist einfach der Artstyle von dem Spiel ziemlich gut. Ist mit der Unreal Engine 5 gemacht. Und tatsächlich eins der wenigen Spiele, die gerade rauskommen, die ein bisschen optimierter wirken. Es gibt immer super viele Spiele, die diese Engine nutzen, die aber total oft das Problem haben, dass es nicht optimiert ist. Also relativ viel immer so Mikroruckler haben und lauter so Zeugs. Also es gab ewig viele Spiele in letzter Zeit, wo das so war. Das ist tatsächlich da, finde ich, nicht so. Es schaut relativ gut aus. Es ist ein Rollenspiel im Sinne von, du kannst deinen Charakter weiterentwickeln, er steigt eine Stufe auf, du kannst Waffen finden. Das Kampfsystem funktioniert tatsächlich rundenbasiert, wenn du ein Monster triffst.
Finde ich mal wieder ganz nett, bin ich Freund von.
Ja, es wirkt so ein bisschen, es könnte auch ein Final Fantasy sein.
Ja.
So vom Setting her. Dann ist es von einem französischen Entwicklerstudio gemacht. Das merkt man auch am Soundtrack. Also es gibt zum Beispiel am Anfang ein Lied auf Französisch. Grundsätzlich, Musik ist fantastisch. Also ich schwärme gerade total von dem Spiel, aber es schwärmen alle total von dem Spiel, die spielen.
Das muss ich auch sagen. Also ich habe es noch nicht gespielt und das kann ich ja kurz einwerfen. Ich habe schon super viel Positives von diesem Spiel gehört. Auch die Tests, die ich bisher gesehen habe, waren alle sowohl von den Schlagzeilen super positiv oder auch die Videos, die ich gesehen habe, als auch von den Inhalten. Also das Spiel wird gerade auch sehr, sehr hoch gehypt.
Ja, es hat unfassbar viele Höchstwertungen abgeräumt.
Ja.
Es macht einfach Spaß und es zieht einen in den Bann.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ist es denn auch so ein riesen Zeitfresser? Also ist das dann auch wieder so ein 100-Stunden-Spiel?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Spielzeit so bei, ich glaube, 30, 40 Stunden und für 100% oder so bei 60 oder so angesetzt ist.
Das macht es ja für mich dann tatsächlich sogar noch attraktiver, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe zum Zocken und dann finde ich es immer schön, wenn Spiele dann auch nicht so endlos gehen. Ne?
Genau.
Das heißt, dann habe ich es ja auf jeden Fall auch mal auf dem Schirm.
Ich sehe das ganz genauso. Ich meine, Baldur's Gate habe ich ja auch immer noch nicht zu Ende, aber auch schon viele Stunden reingesteckt. Von daher, im Englischen sind es auch relativ, in der Spielewelt relativ bekannte Synchronsprecher, das merkt man auch. Und die Hauptfigur wird von Charlie Cox synchronisiert und der ist bekannt zum Beispiel als Daredevil oder so in der Serie. Also das ist der Schauspieler, der Daredevil spielt. Ja. Und noch so eine zweite Figur ist zum Beispiel Jennifer English, das ist die Shadowheart aus Baldur's Gate im Englischen. Ja. Und Andy Serkis macht auch mit. Aber den habe ich tatsächlich noch nicht getroffen. Ich vermute mal, den trifft man irgendwann später. Das ist der Gollum-Schauspieler, der ja im Videospielbereich auch eine relativ große Größe ist, weil er einfach durch dieses Motion Capturing, das ist so sein Ding.
Ja, nice. Irgendein Spiel, jetzt ist es mir wieder entfallen, ne? Ist immer so gut, wenn ich dir dann so lausche bei den Ausführungen zu spielen, dann denke ich mir immer, ah ja, da musst du gleich noch drüber reden, dann höre ich dir drei Sätze weiter zu, dann ist es wieder weg. Irgendeins war mir nämlich gerade noch eingefallen, ah doch, ha, jetzt habe ich es wieder. Also, mein Social Media ist ja auch sehr Gaming-lastig natürlich. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist und ob du dementsprechend von einem aktuell erschienenen Spiel auch schon sehr viel Content gesehen hast, der sehr lustig ist, der nach sehr weirden Physik-Glitches aussieht. Und wir reden von einem Remaster-Titel, also nicht von einem neuen Spiel.
Ach, dann kann es nur Oblivion sein.
Ja, genau.
Es kam Physik jetzt, Glitches kann nur ein besetzter Titel sein.
Es kam ja jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, kam es auch erst raus, ne?
Ja.
Weil heute ist, ja, Samstag, ne? Kann sein.
Nee, am Montag. Am Dienstag kam es raus, also vor...
Von einer Woche doch
von
schon.
Woche.
Ach so,
ja,
okay, dann Woche. Ist es doch schon eine Woche alt. Okay, da kam es auf jeden Fall raus und irgendwie ist mein Social Media voll von lustig umherglitschenden Menschen, Gegnern, Gegenständen, Speedy Gonzales NPCs, die auf einmal in einem Maximaltempo durch die Räume glitschen. Also wenn das Spiel wirklich so viel Glitches hat, wie ich momentan auf meinem Social Media zu sehen kriege, dann fände ich es alleine nur deswegen wert, mal reinzugucken. Weil ich es sehr lustig finde. Also es ist höchst skurril, was da für Glitches anscheinend auftauchen in dem Remaster. Aber finde ich irgendwie ganz witzig.
Also ich glaube, ich habe es nicht so gelesen.
Okay.
Es dürfte nicht so schlimm sein. Es ist technisch ziemlich spannend gemacht, weil das Remaster so funktioniert, es gibt quasi die Grundengine von Oblivion, die sie genommen haben. Also sie haben quasi so ein Grundgerüst, wo halt die ganzen Quests und sonst wie drin hängen.
Ja.
Und darüber haben sie ein Unreal Engine 5 Gerüst gepackt, das für die Grafik zuständig ist.
Ja.
Also diese zwei Engines kommunizieren dann sozusagen miteinander,
ja.
Fusionieren und dadurch ist, da kam dieses Spiel raus sozusagen.
Okay, wild.
Es schaut ziemlich gut aus, was jetzt schon mal viel verspricht für jetzt zum Beispiel Elder Scrolls 6, wenn es mal irgendwann
ja,
rauskommt.
Das stimmt. In 10
aber
Jahren
ich glaub,
dann
dass,
so.
Ich glaube, dass das eben auch für diese Glitches und so sorgt, aber es wird grundsätzlich von der Community, glaube ich, sehr positiv aufgenommen.
Okay. Ja, das habe ich auch. Ich habe damals Oblivion auch tatsächlich relativ viel gespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das Remaster geben muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin, glaube ich, auch nicht so der Bethesda-Fanboy, was die Spiele angeht.
Ich glaube, dass es ganz vielen so geht. Ich meine, Bethesda hat früher nicht so die große Fanbase gehabt.
Ja.
Ich hatte das erste Spiel, das ich gespielt habe, war Morrowind. Nee,
ja, genau.
Ich hatte sogar noch Daggerfall, dann kam Morrowind und es wurde quasi immer größer, so die Fanbase.
Ja.
Aber so richtig groß wurden sie ja erst mit Skyrim.
Ja.
Also ich meine, Oblivion war natürlich schon eine Größe, aber so diese...
Ja, den Wow-Effekt hatten sie mit Skyrim, auf jeden Fall.
Und Skyrim kam jetzt seit, ja, keine Ahnung, 10 Jahre am Stück immer wieder für alle möglichen Konsolen und sonst wie raus und in was weiß ich und noch was für Editionen. Von daher ist es, glaube ich, für die Leute, die durch Skyrim zu Bethesda gekommen sind, nett, um Oblivion in einem moderneren Gewand
so,
zu erleben,
ja,
weil
stimmt.
Die Story einfach gut ist. Also,
ja, aber wahrscheinlich eher nicht für Leute, die es damals auch schon gespielt haben, ne?
Nee, das nicht.
Ja, da kannst du recht mit haben, ja.
Und ich glaube auch, dass Oblivion noch ein Tick, ich habe es zumindest so in Erinnerung, ein Tick komplexer ist wie Skyrim. Also man hat quasi in Skyrim so diese bisschen so ein abgestumpftes Erlebnis. Das ist ein gutes Spiel, aber so vom Rollenspiel-Aspekt her und so, also von den Systemen, die es so gibt, mit Klassen und so, ich glaube, das war in Oblivion noch ein bisschen größer.
Das glaube ich auch,
Der Soundtrack ist gut. Und auch da im Englischen gibt es den, wie heißt er, den Emperor, den man trifft am Anfang. Und der wurde von Patrick Stewart, also Captain Picard, vertont.
Ah, okay.
Was ja jetzt auch keine kleine Größe ist.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Haben wir noch irgendwas aus dem Analog-Spielbereich? Also ich tatsächlich aktuell nicht. Ich komme momentan nicht so viel zum Spieleabend machen. Kartograph habe ich euch, glaube ich, schon vorgestellt in der letzten Folge oder in der vorletzten. Dementsprechend, wenn ihr euch dafür interessiert, hole ich da nochmal rein. Gutes Spiel. Sonst, da habe ich, glaube ich, aktuell nichts Neues.
Ich habe ein Spiel, aber ich weiß nicht, ob ich es schon vorgestellt habe. Cabo?
Klingelt irgendwas. Sag mal kurz, worum es geht.
Dann habe ich es vielleicht schon vorgestellt. Vielleicht muss ich nochmal nachgucken und zur Not stelle ich es dann das nächste Mal vor.
Ja, finde ich, ist ein guter Plan.
Ja. Na, ansonsten habe ich tatsächlich jetzt analog nichts dabei. Das hatte ich ja schon mit den Exit-Games, die wir einfach gerade gern spielen. Ja.
Ja, wir haben bald, kann ich ja kurz einwerfen, in unserer D&D-Gruppe haben wir bald das erste Jahr an Strixhaven überlebt, falls ihr mal Strixhaven gespielt habt. Das erste Jahr an der Magischen Uni ist bald durch. Und es macht immer noch sehr großen Spaß, muss ich sagen. Es ist ein, tolles System irgendwie, das macht schon Bock. Mich sehr, ich war ja am Anfang sehr skeptisch, ob mir dieses magische Uni-Ding gefällt, aber das tut es. Muss ich einfach sagen.
Das ist gut, das klingt positiv.
Ja. Dann können wir sonst ja eigentlich auch die Folge für heute beenden.
Genau.
Und dann hören wir uns in der nächsten wieder. Dann
bis zum nächsten Mal.
Genau, lasst es euch gut gehen.
Bleibt
gesund. Spielt viel.
Und ich hoffe, ihr habt genug gute Würfelwürfe, dass ihr gut über die Runden kommt. Weil ich habe es nämlich nicht. Ich habe einfach kein Würfelglück, habe ich festgestellt. Aber
das ist schlecht.
Euch wünsche ich es.